Das Fahrrad hat mein Papa schon immer gesagt, und es ist so witzig, dass es jetzt wieder zusammenpasst und dass ich jetzt irgendwas mit Fahrrädern mache. Das war ja gar nicht geplant, aber er hat mir schon als Kind gesagt: Hey Bur, das Radl ist die beste Erfindung der Welt.
Herzlich willkommen zum Shopify-Podcast. Ich bin Manuel Fritsch und auch heute in dieser neuen Folge wollen wir euch eine interessante Geschichte eines Gründers präsentieren und den Mensch hinter der Firma euch näher bringen. Heute unterhalte ich mich mit Andy Weinziel von Sushi Bikes. Und nein, das ist kein Lieferservice für asiatische Reisröllchen, sondern ein E-Bike-Unternehmen. Sushi Bike habt ihr vielleicht schon mal gehört. Andy hat das Unternehmen mit Joko Winterscheid zusammen gegründet. Mit Andy unterhalte ich mich über die Herausforderung, ein E-Bike unter 1000 Euro anzubieten, wie er das geschafft hat und wie seine Reaktion war, als sein erster Prototyp geklaut wurde. Diese und viele weitere Geschichten erfahrt ihr heute im Podcast. Viel Spaß!
Ja, hi, ich bin der Andi, ich bin Gründer von Sushi Bikes. Wir machen E-Bikes bezahlbar und damit zugänglich für eine breitere Zielgruppe. Und auf der Reise haben wir irgendwie auch festgestellt, dass E-Bikes oder Pedelecs, um genau zu sein, ein bisschen attraktiver sein könnten und auch einen kleineren Akku vertragen würden. Und das beschreibt, glaube ich, Sushi Bikes so ganz, ganz grob.
Das ist eure Vision. Am ersten Moment denkt wahrscheinlich erstmal jeder, ach, das ist ein Delivery-Service für Reis, der mit nach Hause geliefert wird, oder? Habt ihr oft mit dieser Verwechslung zu tun?
Total oft. Also du wirst lachen, aber wir sind ja auch auf Google Maps einfach gelistet und das haben schon mal, ich glaube, in Summe waren es 2, also nicht wahnsinnig viele, aber die haben mich angerufen und gefragt, ob sie Sushi bestellen könnten. Also ganz verrückte Situationen. Der Name ist ja auch tatsächlich ein bisschen provokant und irreführend, hat auch seine Vorteile wahrscheinlich. Für uns ist das eigentlich schon irgendwie selbstverständlich, aber es ist total okay, dass er ein bisschen verwirrend klingt. Und er hat tatsächlich auch nicht so den Hintergrund. Also wäre das jetzt irgendwie ein Marketing-Podcast, in dem ich erzählen müsste, wie wichtig so ein Brandname ist, da könnte ich wahrscheinlich schön was zusammenreimen, Sushi-Rollen und Sushi-Fahrräder und Fahrräder-Rollen und so. Oder Sushi ist hochwertig und urban, das sind wir auch. Aber die Tatsache ist einfach, dass wir das sehr witzig fanden und irgendwann gesagt haben, hey, wir haben jetzt sehr lange in Richtung fahrradspezifischer Namen gesucht und nicht so wirklich ein glückliches Ergebnis gehabt. Dann haben wir gesagt, komm, wir sitzen hier gerade zusammen beim Sushi, wir nennen es Sushi Bikes. Dann sind wir irgendwie um Mitternacht rausgegangen und haben gesagt, ja, komm, das überlegen wir uns nochmal. Und am Ende wurde er es.
Ja, das sind manchmal die besten Ideen, gell? Die dann auch hängen bleiben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, einen Namen zu haben, den man sich gut merken kann und der nicht irgendwie verkompliziert ist.
Genau, also die Denke war einfach auch, man geht über eine Fahrradmesse und sieht irgendwie sehr viele Firmen, die Velo heißen oder die irgendwas mit Tech drin haben oder irgendwas mit Bike. Und wie witzig ist die Vorstellung, dass jemand von der Messe nach Hause kommt und sich denkt, wow, das waren jetzt irgendwie 50 Fahrradmarken. Und eine hieß Sushi, das war sehr merkwürdig. Der Gedanke gefällt mir einfach. Und wenn wir den einmal erzielen, dann hat es sich schon gelohnt.
Du hast jetzt immer von wir geredet. Wer ist denn der zweite hinter wir? Das ist, glaube ich, irgendjemand, den man nicht unbedingt kennen muss, oder?
Schön umschrieben, genau. Also ich glaube, es stand in ein, zwei Zeitungen netterweise, dass der Herr Joko Winterscheid das Ganze mit mir gegründet hat. Da vielleicht als Vorgeschichte, er kam wahnsinnig früh rein. Also ich habe die Idee irgendwann Mitte 2018 gehabt, habe dann einen Prototypen gebaut und einen zweiten gebaut, weil der erste irgendwie sofort gestohlen wurde. Und es war eine sehr turbulente Reise, aber alles in einem sehr kurzen Zeitraum. Und ich glaube, 4, 5 Monate, wenn überhaupt, nach Idee, kam ich mit Joko in Kontakt und habe ihm das Ganze einfach vorgestellt und gesagt, schau mal, daran arbeite ich gerade und ich möchte irgendwie ein bisschen was verändern und nachhaltige Mobilität cooler machen. Und ich glaube, in dem Moment hatte ich ihn und wir haben uns einfach sehr gut verstanden. Und dann hat er sich, obwohl absolut noch nicht unterstützungsfähig, wahrscheinlich in dem Status des Unternehmens, hat er sich schon dazu bereit erklärt, einfach den Weg mit mir zu gehen. Im Nachhinein hoffentlich eine okaye Wahl für ihn, aber wenn man sich die normalen Prozesse anschaut, war es ein bisschen früh.
Aber wie ist denn der Kontakt zustande gekommen? Kanntet ihr euch schon vorher? Ich meine, man weiß ja von Joko, dass er auch gerne in so junge Unternehmen investiert. Er hat ja dann auch Sendungen moderiert, bei denen es um Startups und so geht. Ist darüber irgendwie der Kontakt zustande gekommen oder war wie ist das zustande gekommen?
Nee, gar nicht. Ich wäre auch wahnsinnig gerne mal in der ProSieben-Sendung, das Ding des Jahres. Da waren wir aber leider noch nicht. Ich kämpfe noch drum. Aber das wird nicht stattfinden. Aber man kennt tatsächlich sehr viele Menschen über ein paar Ecken und so auch irgendwie Joko über einen mehr oder weniger gemeinsamen Bekannten dann kennengelernt, weil ich mein Bild von dem Prototypen einfach ganz wild rumgeschickt habe. Ich habe nämlich davor mal was gegründet und wir haben ein Jahr lang im Geheimen getüftelt und gedacht, niemand darf davon hören. Das ist die Idee und wenn uns das einer kopiert, dann war alles umsonst. Im Nachhinein waren wir einfach zu langsam und hätten auch mal viel öfter rausgehen sollen und Leute fragen. Und das habe ich mir vorgenommen für dieses Projekt und bin einfach raus und habe das an andere Gründer geschickt, an Bekannte, von denen ich viel halte und an Freunde, hey, würdest du sowas kaufen für, wenn es irgendwie so 700 Euro kosten würde? Das war so der Anfangsgedanke. Und in die Richtung ging das und da hat es den Joko dann auch irgendwo erreicht. Genau. Durch Weiterleitung, hey, schau mal, was der macht. Hast du nicht Lust auf ein E-Bike-Projekt? Genau.
Ja, sehr schön. Aber ich meine, so eine frühe Zustimmung und so ein frühes Investment ist ja dann auch gleichzeitig eine Bestätigung, dass du wohl auf dem richtigen Sattel ich wollte irgendeine Pferdemetapher machen, dass du schon früh auf das richtige Pferd gesetzt hast, oder?
Wahnsinnsmetapher. Scheinbar. Also am Ende ist es alles ein Riesenglück, glaube ich. Es war eine Bestätigung, natürlich. Ist aber natürlich auch irgendwo ein Druck, auch wenn er den nie ausgeübt hat. Aber ich selber hab mir den natürlich extrem gemacht und mache ihn mir immer noch, weil man einfach noch wirklich, ich habe noch nie Fahrräder produziert. Auch noch nicht zu dem Zeitpunkt, als er mit reinkam in das Team. Oder zu mir. Also es gab ja kein Team wirklich, weil er alleine zu dem Zeitpunkt. Und hatte nichts vorzuweisen und wusste nicht, hey, kann ich wirklich Fahrräder bauen? Ich habe zwar alles perfekt geplant, aber was ist, wenn es schief geht? Also es war schon irgendwo auch ein kleiner Druck, den ich mir selber gemacht habe in dem Moment.
Ja, dann erzähl doch ein bisschen, wie du auf die Idee gekommen bist. Also was hast du vorher gemacht? Wie bist du auf die Idee gekommen, erschwingliche E-Bikes zu machen oder die E-Bikes neu zu denken?
Genau, ich versuche das ganz kurz zu halten, was ich davor gemacht habe. Also ist auch nicht wirklich spektakulär. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen in München studiert im Bachelor. Währenddessen irgendwie so die typischen Konzernstationen gemacht, die man in München machen muss. Ich glaube, ich muss sie nicht erwähnen, aber sie haben mit Autobauen und Versicherungen zu tun und irgendwo auch mal in die Forschung reingeschaut für meine Bachelorarbeit, weil ich da auch immer so den Gedanken hatte, hey, ich wäre wahnsinnig gern der Erste in der Family mit einer Promotion. All das glaube ich nicht mehr realistisch momentan. Und habe währenddessen aber schon immer so ein bisschen getüftelt. Also vor dem Studium hatte ich schon so ein kleines Online-Magazin, das ich parallel zu meiner Ausbildung ebenfalls bei einem Autobauer gemacht habe. Und da habe ich Fertigungsmechaniker gelernt und habe nebenbei so eine Plattform, einfach einen WordPress-Blog aufgesetzt am Ende. Und da haben dann 35 junge Leute geschrieben, weil der Kniff war, durch so einen Artikel konnte man kostenlos auf Konzerte. Und das hat sich dann rumgesprochen und irgendwie der ganze Freundeskreis hat diese Artikel geschrieben und wir hatten dadurch ein paar User auf der Seite. Also so ging die Reise los mit, wie cool ist es eigentlich, mir Geld zu verdienen mit was man selbst geschaffen hat. Also das war so das dritte Bein neben Uni, diese Konzernarbeit und aber auch so scheinbar schon immer versucht, irgendwo selbst Geld zu verdienen, in einer selbstständigen Art und Weise. Und als wir dann da die erste Werbeanzeige geschalten haben für, ich glaube, 50 Euro waren, habe ich mir gedacht, ja, jetzt haben wir es geschafft, das ist es. Es wurde nie wirklich mehr Geld in diesem Online-Magazin, aber ich glaube, das war so der Auslöser für mehr, genau. Und habe dann aber während dem Studium was Neues angefangen. Das war so eine kleine Influencer-Plattform, die auch nie so richtig funktioniert hat, aus den vorher besagten Gründen. Also wir haben es nie wirklich getestet, wir haben den Markt nicht verstanden. Aber dieses Problem haben wir erkannt, dass Influencer-Marketing wahnsinnig wild ist und Unternehmen hatten zu dem Zeitpunkt noch einfach Leute mit Reichweite auf Instagram anschreiben müssen. So, es gab noch nicht diese Agenturen. Und da wollten wir das Bindeglied sein. Da gibt es auch inzwischen ein paar erfolgreiche Player. Weiß ich nicht, ob wir das Potenzial dazu gehabt hätten, aber auf jeden Fall war das so die erste Gründungserfahrung. Genau, und dann habe ich nach dem Bachelor noch ein Praktikum gemacht, wieder bei einem Autobauer, aber in Baden-Württemberg. Und habe dann festgestellt, nee, das Konzernleben, das packt mich gerade nicht. Ich muss noch irgendwas anderes ausprobieren. Habe dann noch für ein Startup hier in München gejobbt, bevor ich dann für ein Master nach England gegangen bin. Das ist so relativ verwirrend dargestellt wahrscheinlich, wenn man es nur erzählt. Aber genau, dann war ich mit diesem Projektgedanken 2018 nach London gegangen für meinen Master, wollte Technology Management studieren und einfach diesen Master fertig machen. Und dann kam eben auch Joko ins Spiel. Das ist alles sehr zeitgleich passiert. Deswegen klingt das wahrscheinlich auch etwas konfus. Aber 2018 Herbst war wahnsinnig aufregend, eben Masterbeginn. Joko hat mich entdeckt oder ich ihn, wie auch immer. Genau.
So, ihr habt euch gefunden. So hat die Reise begonnen.
Genau. Und jetzt zurück auf deine Frage nach einem kleinen Ausritt. Was wollte ich damit machen? Ich habe einfach festgestellt, während der Pendelzeit in München zu diesem Startup, mich nervt es, 10 Kilometer mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren. Ich bin einfach manchmal zu faul, obwohl ich Fahrradfahren liebe. Wenn ich aber dann 8 Stunden in der Arbeit sitze, dann möchte ich dort nicht schon in der Früh so leicht verschwitzt sein mit, weiß ich nicht, warme Füße, das ist alles nicht cool. Bin dann in Schwabing mal das E-Bike von meinem Papa gefahren und habe ihn natürlich extremst ausgelacht, dass er sich jetzt irgendwie mit knapp 50 ein E-Bike holt. Da hat er einige Sprüche über sich ergehen lassen müssen, aber ich habe dann feststellen müssen, oh, das ist schon ganz schön cool, wenn man da angeschoben wird und könnte genau mein Problem lösen. Und so bin ich losgegangen, habe ihn gefragt, was er gekostet hat, bin erschrocken, habe geschaut, ob es irgendwas gibt in der Preisklasse für 1.000 Euro, weil ich gemeint habe, das könnte ich mir dann leisten. Gab's alles nicht. Vor allem nicht in einem campusfähigen Design, dass ich damit noch zur Uni fahre, ohne dass ich die gleichen Sprüche bekomme. und genau, also mit den zwei Werten bin ich dann losgegangen und habe geschaut, ich baue mir den einfach irgendwie, baue mir da selbst was zusammen. Sehr naiv.
Aber wirklich erstmal mit dem Gedanken, das für dich zu machen tatsächlich.
Absolut, genau. Da bin ich eben anders rangegangen. Also ich wollte wirklich nicht wieder gründen, weil ich das für mich abgeschrieben hatte. So nach dem Influencer-Marketing-Dings dachte ich mir, ja gut, gründen ist was für andere. Ich werde meinen Konzern live machen. Das war ein für mich. Sondern da kam ich dann wirklich über mein eigenes Problem. Und ich glaube jetzt im Nachhinein auch, sein eigenes Problem zu lösen, ist unvergleichbar, weil man dann einen Antrieb entwickelt, den du nur schwer entwickeln kannst, wenn du andere Probleme löst, wahrscheinlich. Also das ist dieser egoistische Gedanke, den jeder in sich hat, glaube ich. So, ich will das haben, also werde ich alles dafür tun. Und so ist es entstanden,
ja. Ja, aber das sind genau die Probleme, die du da beschreibst, die halt auch gelöst werden mussten. Also ich kann das auch nachvollziehen. Ich habe mich da auch mal informiert, weil ich dachte, so ein E-Bike ist irgendwie, hat das was Peinliches, wenn man jung ist. Ja, und die sehen dann auch meistens eher klobig aus. Und das habt ihr jetzt ja quasi gelöst. Die Tatsache, dass es ein sportliches Rennrad-Charakter hat und einen kleinen Akku und damit eben halt auch erschwinglicher wird, oder? Oder was sind denn die Faktoren, wie du dein Ziel erreicht hast?
Genau, das war im Prinzip der Weg. Also ich bin dann natürlich auch auf die großen Hersteller zugegangen. Also in Deutschland speziell oder in Europa gibt es irgendwie ein paar Marktführer, die Systeme bauen. Ich glaube, Bosch ist da so ein ganz bekannter Player. Und habe dann wild rumgefragt auf Messen oder per Telefonat, hey, was macht eure E-Bikes eigentlich so teuer? Warum kosten diese Systeme so viel? Und mir wurde immer wieder erzählt, ja, der Motor, aber hauptsächlich die Batterie ist so wahnsinnig teuer. Habe mich dann reingefuchst und habe mal angeschaut, wie wird eigentlich so ein Akku gebaut, warum ist der so teuer, was kosten diese einzelnen Zellen etc. Und da hat sich dann rausgefiltert, okay, vielleicht können wir hier schon ein bisschen sparen. Was ist die aktuelle Reichweite? Die ist irgendwie wahnsinnig hoch. Brauchen wir überhaupt 100 Kilometer Reichweite plus? Wahrscheinlich nicht, wenn wir nur in die Arbeit pendeln, 10 Kilometer. Dann reicht es mir doch theoretisch, wenn ich 30 Kilometer Reichweite habe oder sogar bis 50, wenn ich sparsamer fahre. So kam die Überlegung eigentlich und dann kann man da schon mal Kosten sparen und durch dieses Design wird natürlich auch viel weggelassen, absichtlich, weil es minimalistisch ist und weil es ausreicht und auch das spart irgendwo Kosten, klar.
Da habt ihr euch dann auch inspirieren lassen von diesem Stadttrend, oder? Dass die Fahrräder keine Gangschaltungen mehr haben. Da habt ihr gleichzeitig jetzt quasi so den Zahn der Zeit erwischt, aber natürlich auch durch das die Batterieunterstützung auch wieder ein Argument, dass man sagt, naja, in der Stadt geht's ja eh selten bergauf und bergab, außer man wohnt in Stuttgart oder so.
Ja, genau. Also ich habe von Anfang an, weil das Schöne ist ja, ich bin an das Projekt rangegangen und habe wirklich keine Ahnung gehabt. Ich habe mich da eingelesen und ich weiß noch, wie ich im Flieger damals in Urlaub war und hatte irgendwie die ersten Seiten, was ist dein Elektrofahrrad, ausgedruckt. Und einfach nur mal komplett von vorne anfangen und sich überlegen, wo sind wir momentan, warum hat sich dahin entwickelt, all das wollte ich verstehen irgendwie. Und genau so kam es dann zustande, also genau dieses Single-Speed-Thema. Ich habe eben nicht verstanden, warum braucht ein E-Bike eine Gangschaltung, weil du hast auch Unterstützungsmodi. Inzwischen verstehe ich es ein bisschen, klar, für verschiedene Anwendungsfälle braucht man es, aber wenn man sich in der Stadt bewegt, von 0 bis 30 km/h, recht viel schneller wird man in der Stadt normalerweise nicht, dann reicht ein Gang vollkommen aus und wenn wir uns dafür wahnsinnig viel Komplexität und Kosten sparen können, ist ein mega Deal. Und dazu habe ich einfach Single-Speed schon immer geliebt und alte Vintage-Rennräder. Und all das, glaube ich, hat sich dann in Sushi vereint.
Also, aber es kam dir ja natürlich sehr entgegen, weil du ja den Preis unter 1000 Euro drücken wolltest. Hattest du da noch Schwierigkeiten, das dann so tatsächlich auf den Punkt, ihr habt es ja auf den Punkt genau geschafft mit 999, gab es dann noch Sachen, wo du gedacht hast, Mann, das ist irgendwie doch nicht möglich, oder musstest du irgendwelche Kompromisse eingehen, wo du dachtest, nee, das ist unmöglich zu erreichen, oder war das, ist dir das so zugeflogen?
Ja, ich erzähle dir jetzt was ich bisher, glaube ich, erst einmal ganz am Anfang bei so einem Universitätstalk erzählt habe. Da habe ich nämlich so einen Screenshot gezeigt von einem Spezel, den er mir nochmal geschickt hat. Da habe ich ihm nämlich geschrieben, hey, meinst du nicht, dass es möglich ist, ein E-Bike für 200 Euro zu bauen? Einfach nur ein bisschen normales Fahrrad, bisschen Unterstützung, kein Schnickschnack, Stahlrahmen zusammenschweißen. Irgendwie so, glaube ich, im Wortlaut war es. Ganz, ganz wilde Idee. Nur um dir ein Gefühl zu geben, meinen Zielpreis habe ich nicht erreicht. ich bin sehr, sehr naiv rangegangen und habe wirklich gedacht, wir ändern hier alles und bieten das für einen super günstigen Preis an. Totaler Quatsch. Wir haben es dann immer wieder anpassen müssen. Klar, weil es gibt Teile, die müssen gut sein. Und das ist am Fahrrad irgendwo, du kannst fast nirgends sparen. Jedes Teil muss qualitativ hochwertig sein. Oder zumindest obere Mittelklasse. Ansonsten macht Fahrradfahren keinen Spaß. Und dann treibt sich der Preis in die Höhe. Und dass er jetzt bei 99 liegt, hat eher damit zu tun, dass es wahrscheinlich teurer sein müsste. Ich aber dort eine magische Grenze sehe und ich es persönlich nicht verkraftet hätte, wenn das dann doch mehr kostet. Weil das war ja mein absolutes Maximum, dass es hauptsache dreistellig noch kostet. Auch wenn es wahrscheinlich teurer sein müsste. Da kenne ich mich zu wenig aus.
Aber das ist, glaube ich, auch fürs Marketing und so ganz entscheidend gewesen, so einen Punkt zu erreichen. Ja. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Also du hattest die Vision, dann hattest du dich darüber informiert, dann kam ja irgendwann der Moment, dass du gesagt hast, alles klar, ich werde wohl doch wieder gründen. Was ging dir da so durch den Kopf und was waren dann die ausschlaggebenden Argumente? Also wo war dieser Moment, wo du gespürt hast, da steckt mehr dahinter, als dass ich das nur selber für mich brauche und bauen kann?
Der Moment ist tatsächlich entstanden, als irgendwie 2, 3 Freunde zu mir gesagt haben, nach einer Probefahrt würde ich sofort kaufen, würde ich nicht überlegen. Wenn es irgendwo zwischen 700 und 900 kostet, kaufe ich mir. Da habe ich mir gedacht,
okay. Das heißt, das war dann schon so ein Prototyp, den du dir dann schon so zusammengesteckt
hast. Genau. Das ist ein Teufelsgerät. Der hängt jetzt hier noch an der Wand im Büro. Manchmal reite ich ihn noch, aber der ist wirklich wahnsinnig. Noch nicht schön zu fahren. Aber trotzdem hat er überzeugt und ich glaube, das hat mir dann irgendwie die Motivation gegeben. Und es ist spannend. Ich muss mich nochmal zurückerinnern. Ich weiß es nicht genau, wann ich mich dann entschieden habe, aber ich glaube, das war so der Proof of Concept, wenn man so will. Einfach im Freundeskreis gesehen und selbst mein Papa hat gesagt, hey, wenn es das gegeben hätte, hätte ich das gekauft und nicht irgendwie das 2.500-Euro-Ding, das ich mir gebraucht geschossen habe. Weil das hätte ihm gereicht, so ungefähr. Dann die Gründung an sich lief dann auch ein bisschen einfacher, wenn du keine Scheu mehr hast, zum Notar zu gehen. Wenn du weißt, okay, du musst das hier ausfüllen, du musst das machen, dann habe ich das halt einfach hingenommen.
Ja. Wie ging es denn dann weiter? Weil es war ja noch weit davon entfernt, das jetzt ein fertiges Produkt zu sein. Also erzähl mal so ein bisschen, wie dann so die ersten, weiß nicht, Monate oder Jahre, wie lange hat es jetzt gedauert, bis das Ding ausgeliefert wurde, von der Gründung bis zur Auslieferung des ersten Sushi-Bikes?
Ja, müsste ich kurz hochrennen. Idee ungefähr Mai 2018, erstes Bike ausgeliefert im Februar 2020, also 1,5 Jahre grob, ein bisschen drüber, genau, sowas um den Dreh. Ja, wie ist das Ganze entstanden? Ich glaube, wir hatten so einen natürlichen Druck, und die Story klingt wie aus einem Film wahrscheinlich, aber ich hatte diesen ersten Prototyp und wir sind damit zum Shooting gefahren. Da war das erste Mal so auf der Straße und wir haben ihn rumbewegt und die Freunde sind alle gefahren und gerade schön war es. Haben dann Mittagspause gemacht und wollten eben diese Fotos kurz anschauen, was wir bisher gemacht haben, damit ich danach mal so eine Landingpage bauen kann, einfach für dieses Projekt. Und in dem Moment, in der Mittagspause, wurde es uns gestohlen tatsächlich. Also das war für mich, da ist eine Welt zusammengebrochen, weil wir waren irgendwie, ja, es war einfach auch abgesperrt. Es war total unrealistisch, dass es da in der Situation mitgenommen wird. Aber manchmal braucht man sowas wahrscheinlich, um danach coole Geschichten zu erzählen. Auch wenn dort in dem Moment war ich nicht wirklich zu halten und da kommt man emotional schon an Grenzen. Hatte der aber auch im Nachhinein was wahnsinnig Positives, weil natürlich habe ich den nicht mehr sofort bekommen. Inzwischen ist er wieder aufgetaucht, also auch das absurd. 9 Monate später hat mich die Polizei angerufen und gesagt, hier ist ein Prototyp und ich hatte ihn schon abgeschrieben gedanklich. Gehört er Ihnen? So, und ich hatte erstmal Angst, wow, wieder ist ein Fahrrad mit unserem Namen draußen, habe ich Verantwortung dafür. Dann habe ich erst gedacht, wow, das könnte der Prototyp sein. Genau. habe den abholen dürfen. Aber das Positive an der Geschichte war, ich habe wahnsinnig schnell ein neues Bike gebraucht, weil ich eine Messe gebucht hatte, auf die ich günstig durfte. Hier in München, das Streetlife Festival, das ist wunderschön in Schwabing, so ein Outdoor-Ding. Und da hatte ich die Möglichkeit, so einen kleinen Pavillon aufzustellen. Und da wollte ich das erste Mal das Modell zeigen und Unterschriften einsammeln von denjenigen, die irgendwie Lust drauf hätten. Und ich hatte in dem Moment einfach gar nichts mehr. Also den Prototyp konnte ich nicht nochmal aufbauen, weil die Teile waren irgendwie aus der ganzen Welt zusammengekauft und wirklich nicht gut. Hätte ich auch nicht herzeigen wollen, so wahrscheinlich am Ende. Also musste ich ganz schnell einen Lieferanten finden, der mir nochmal einen neuen Prototypen baut. Hauptsache, ich kann irgendwas zeigen, was ungefähr dem Konzept entspricht. Genau, also habe ich da Gas gegeben, wahnsinnig viele E-Mails, Telefonate, aber am Ende auch Messen besucht und dort dann sehr lange evaluiert, wer der richtige Partner wäre. Genau, und tatsächlich der den Prototyp dann innerhalb von 3 Wochen, glaube ich, uns irgendwie zusammengeschustert hat, ist heute noch unser Lieferant und wir sind wahnsinnig happy damit.
Sehr schön, ja.
Genau, und er kam 2 Tage vor der Messe.
Das zahlt sich doch aus dann eben. Ja. Das heißt, du hast dann aber auch langfristig schon geplant gehabt in dem Moment, oder? Ich meine, du hattest ja dann auch schon eine Idee, eine Vorstellung, ich brauche diese Teile, ich brauche diese Zulieferer. Das ist ja auch ein logistisches Großprojekt, sowas dann zu machen. Das ist ja was anderes, als wenn man jetzt so kleinere Sachen macht, die man irgendwie bei einem Hersteller bestellen kann, oder? Das ist ja schon ein größeres Unterfangen gewesen, so aus ganz vielen Teilen dann so ein Endprodukt zu haben, was dann in Serie gehen kann.
Total. Also das habe ich wirklich wahnsinnig unterschätzt am Anfang. Kam dann alles erst nach und nach. Wenn man dann merkt, du kannst nicht einfach ein Fahrrad auf den Markt bringen, du brauchst eine Zertifizierung dafür. Das muss irgendwie der StVZO entsprechen, also Straßenverkehrszulassungsordnung. All sowas. Und natürlich musst du dann auch noch Teilelieferanten finden für gewisse Dinge. Du musst noch einiges modifizieren, weil das mit der Zertifizierung nicht passt. Und da hat dann wirklich der harte Weg begonnen. Also so ein Sample zu bauen, das war noch einigermaßen okay, auch wenn es im Zeitdruck schnell ging. Aber genau, wie du sagst, da steckt dann doch ein bisschen mehr dahinter. Aber ich bin auch so rangegangen und habe dort relativ klar kommuniziert, dass ich mich nicht so wirklich gut auskenne, weil ich kein Fan davon bin, dann dort den zu spielen, der hier der Experte ist und ihnen jetzt erklärt, wie man Fahrräder baut, wenn ich doch am Ende doch wahnsinnig löchriges Wissen noch hatte. Und so bin ich an die Sache rangegangen und dann wurde mir das relativ lange erklärt und da in dem Zuge, glaube ich, auch ein wichtiges Vertrauen aufgebaut, gegenseitig, ja. Genau, das war sehr wichtig.
Wo und wie produziert ihr jetzt, also wo entsteht dann schlussendlich das Bike?
Wir montieren inzwischen in China tatsächlich, also in der Nähe von Shanghai bauen wir irgendwo die Fahrräder, war auch öfter vor Ort, auch das ist irgendwie wichtig und haben Ansprechpartner, die uns da ständig versorgen mit Informationen, mit Fotos, mit Videocalls etc., dass wir da immer einen Link dorthin haben und eben, dass wir auch sicherstellen können, dass wirklich alles sauber läuft. Ich meine, wir sind uns der Kritik bewusst, dass es immer wieder Zweifel in Richtung Arbeitsbedingungen gibt, all das und auch das habe ich davor gehört und habe mir gedacht, oh Gott, ich kann das dann nicht irgendwo bauen, wenn ich nicht weiß, unter welchen Bedingungen wird das gebaut. Also bin ich hin und habe es mir angeschaut, relativ kurzfristig. Und genau, so lernt man das alles dazu. Inzwischen bin ich wahnsinnig zufrieden mit dem System, das wir haben. Und da kann man jetzt sehr viele Feinheiten noch verbessern.
Währenddessen in Deutschland hast du dann die Firma weiter ausgebaut? Also hast du dich dann schon getraut, irgendwie mehr Leute einzustellen, das alles irgendwie in die Wege zu leiten? Und dann muss ja irgendwo auch der Moment dann kommen, dass man sagt, alles klar, wir können jetzt an die Öffentlichkeit. Wir sind jetzt so weit, dass man quasi das jetzt auch publik machen kann, dass man vorbestellen kann und so weiter.
Tatsächlich war ich bis Januar 2020 komplett alleine in dem Projekt. Also die ersten tatsächlich 1,5 Jahre waren dann irgendwie natürlich mit Joko und Mentoren im Umfeld, so hat das alles wahnsinnig gut funktioniert und sehr, sehr wertvolles Feedback, aber diesen operativen Weg, der war natürlich schon lange alleine. Haben uns dann entschieden, nachdem wir eben den Namen gefunden haben, all das in die Wege geleitet haben, das alles final war, haben wir gesagt, okay, im Juli 2019 wollen wir das Ding irgendwie der Welt zeigen oder erstmal Deutschland zeigen. Fangen wir mal klein an. und haben das dann auch geschafft, dass wir Ende Juli online gegangen sind und davor natürlich fleißig an der Marke operiert haben. Wie muss die irgendwie ausschauen? Wie muss eine Website ausschauen? Welches Shopsystem wählen wir, um hier mal einen eleganten Link herzustellen? genau, und haben dann diesen Shopify-Shop gebaut oder unter anderem bauen lassen auch. Genau, und so sind wir dann irgendwann, haben wir uns bereit gefühlt, rauszugehen.
Seid ihr direkt bei Shopify gelandet oder habt ihr da auch über andere Sachen noch nachgedacht und ausprobiert?
Nee, gar nicht. Es kam aus dem Mentorenkreis irgendwo der Hinweis, ja, da nimmt man halt irgendeine sophisticated Software wie Shopify. Und dann wird es laufen. Und das wurde mir dann noch zweimal bestätigt von erfolgreichen Gründern von Online-Shops und dass es eben auch im Hinblick auf Skalierung, ich hatte so ein bisschen Angst, was passiert, wenn wir eine riesen Produktpalette irgendwann mal haben sollten oder riesige Ersatzteilpaletten. Kriegen wir das da alles schön abgebildet und wie baut man Seiten auf Shopify? Ich kannte ja irgendwie nur WordPress und minimalste HTML-Kenntnisse und genau, gibt es Agenturen, die Shopify können. So all das waren irgendwie Bewegpunkte, aber das hat sich dann relativ schnell alles geklärt und für mich stand da gar nicht mehr wirklich was zur Debatte.
Das heißt, ihr hattet dann die Webseite dann auch fertig und dann konnte man schon bestellen. Habt ihr euch da irgendwas Besonderes überlegt? Wie habt ihr die Leute darauf aufmerksam gemacht, dass man jetzt diese Sushi-Bikes bestellen oder vorbestellen könnte? Was waren da eure Maßnahmen?
Ja, also die Webseite wurde irgendwie auch Ende Juli fertig, also 3 Tage, glaube ich, bevor wir live gehen wollten, dann haben das auch noch mal ein bisschen nach hinten geschoben. Haben natürlich parallel schon an einem PR-Konzept gearbeitet. Also es musste an dem 29. Juli mussten Pressemitteilungen raus, damit hoffentlich direkt am Launch Menschen das Fahrrad bestellen können oder davon erfahren. Und glücklicherweise hatte ich ja von dieser Messe damals witzigerweise noch sehr, sehr viele E-Mail-Adressen gesammelt. Und auch da hatte ich immer mal wieder Mails bekommen, hey, ich habe dein Bike da gesehen, wann kommt es denn endlich mal auf den Markt? Und zu dem Zeitpunkt konnte ich endlich sagen, bestell es dir vor, wir gehen Ende Juli auf den Markt. Und dann saß ich da in diesem Büro ganz alleine und hatte mir irgendwie davor beim Supermarkt noch Nahrung geholt, weil ich mir gedacht habe, wow, das wird jetzt wahrscheinlich eine lange Schicht, hoffentlich, oder es passiert gar nichts. Ich habe mich nicht getraut, Freunde einzuladen, obwohl es irgendwie, obwohl die Zeit gehabt hätten, aber ich habe mir gedacht, wie peinlich wird der Moment, wenn ich dort sitze, den Shop live schalte und es kommt nicht eine Bestellung. Das wollte ich mir auch nicht geben und das war so eine wahnsinnige Ungewissheit. also saß ich da alleine eingebunkert zwischen irgendwelchen Brötchen, Brezen, was auch immer. Und haben wir live geschaltet und Gott sei Dank kamen dann relativ schnell ein paar Bestellungen, die natürlich alles Vorbestellungen waren. Genau. Aber wir haben uns unter anderem gedacht, ja, dann packen wir hier so einen Fortschrittsbalken rein, den ich manuell anpasse während dem Launch. Nach jeder Bestellung mache ich da ein bisschen was dazu, dass der irgendwann auf 100% ist und wir ausverkauft sind. Hat nicht funktioniert. Wir hatten dann auf einen Schlag eben ein paar Bestellungen und ich habe den Fortschrittsbalken einfach rausgenommen. Nee. all solche Sachen irgendwie, das war ganz witzig, weil wir uns nicht gut genug darauf vorbereitet haben, auf verschiedene Szenarien. Ich war sehr, sehr pessimistisch und habe mir gedacht, ja, wieder keiner kaufen.
Ja, aber beides ist halt schwierig. Also wenn man zu pessimistisch ist, ist es blöd, aber wenn man zu optimistisch ist, ist es halt auch nichts. Also das ist ja so schwer abzuschätzen, bei einem Produktlaunch zu wissen, wie viel Vorbestellungen oder Bestellungen dann reinkommen. Der glückliche Fall bei dir war ja, dass du eh nur mit Vorbestellungen gearbeitet hast, oder? Du hast ja niemanden so direkt vergrault, weil du nicht sagen konntest, ich schick's jetzt morgen los. Das war ja sowieso nicht gegeben.
Genau. Also jeder wusste, worauf er sich grob einlässt. Natürlich hatten wir 1-2 Verzögerungen, aber es war schon kommuniziert, dass man 5 Monate wahrscheinlich drauf wartet oder 6 Monate. Total. Ich bewundere diejenigen, die irgendwie einen Produktlaunch machen oder einen kompletten Firmenlaunch und sich trauen, so ein Event zu veranstalten. Vielleicht habe ich irgendwann mal auch die Sicherheit, dass ich sowas mache. Aber freut mich, dass du es auch sagst. Also es ist wirklich schwer abzuschätzen.
Ja. Ja, ich hatte hier schon einige im Podcast, die gesagt haben, sie mussten dann am Wochenende die gesamte Familie und Verwandtschaft ankarren, die dann ein Päckchen gepackt hat und zur Post gebracht hat, weil sie sich auch nicht erwartet hatten, dass so viel bestellt wurde, ja. Das war in deinem Fall ja dann wahrscheinlich leichter zu sagen und zu sagen, alles klar, wir brauchen nochmal ein paar Paletten mehr. Macht mal mehr, oder? Stell ich mir das so einfach vor, dass du einfach die Zulieferer angerufen hast?
Genau, es war jetzt auch nicht so, dass es komplett durch die Decke ging. Also es hat jetzt nicht mein Produktionsvorhaben total gesprengt oder die Kapazitäten. Es war alles im Rahmen und wir konnten relativ normal Fahrräder bauen, aber es war natürlich mehr als erwartet am Anfang oder mehr als von mir erwartet. Genau, aber wie du schon sagst, wir hatten jetzt nicht den Aufwand, gleich irgendwas zu tun, sondern wir hatten eine genaue Timeline, was wir machen müssen parallel dazu. Also es lief einmal dieser Markenlaunch, aber komplett entkoppelt davon lief ja die ganze Zeit schon Zertifizierungsabschluss, die ersten finalen Samples nochmal bauen, die abnehmen und all das, die Logistik in die finalen Züge kriegen. Das hatte ja gar nichts damit zu tun, wie viele Fahrräder wir verkaufen, Gott sei Dank. Das konnten wir dann relativ leicht rauf und runter bewegen, genau. Hauptsache, wir hatten halt eine Mindestmenge und vor der hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst. Ja.
Wie hast du denn die ganze Vorabfinanzierung stemmen können? Also hast du da noch andere Mittel gehabt, außer jetzt einen prominenten Mitstreiter zu haben, der da sicherlich ja auch nicht mehr groß verlegen ist, oder gab es da andere Finanzierungsmodelle, Ideen und Möglichkeiten noch?
Nee, gar nicht. Und wer da so ein bisschen reinschnuppert in die Welt der Investments vom Herrn Joko Winterscheid, der wird wahrscheinlich feststellen, dass gar nicht so viel Geld meistens investiert wird, glaube ich. Also so ist zumindest mein Eindruck. Und unser Anspruch und auch meiner war irgendwie von Anfang an, lass uns mal das Mindeste reinstecken, was wir brauchen. Und das ist irgendwie einen Shop bauen. Mit Shopify hat man die Basis irgendwie, und da muss man aber noch eine Agentur haben, die uns bestenfalls ein Logo designt und irgendwie Corporate Colors definiert. All das und dann das auf eine Website umsetzt. Dafür braucht man halt irgendwie einen kleinen fünfstelligen Betrag wahrscheinlich. Aber das war es dann auch schon. Alles andere hat sich dann zum Glück durch diese Vorbestellungen auch stemmen lassen. Also wir sind mit sehr, sehr wenig Risiko reingegangen, auch wenn es für mich natürlich ein persönlich größeres war wahrscheinlich. Aber hatten da die glückliche Lage, dass wir Unterstützer hatten und dieses Geld verwenden konnten, um die restlichen Zahlungen zu bezahlen. Sonst wäre es irgendwann wahrscheinlich eng geworden, aber da war dann schon ein bisschen Vertrauen da, oder Naivität vielleicht, ich weiß es nicht, dass ich mir gedacht habe, ja, das werden wir dann schon zahlen können, wenn wir Vorbestellungen haben.
Ja. Eben, aber die Idee war schon, durch die Vorbestellungen das dann quasi finanzieren zu können und dann im weiteren Betrieb aus dem Cashflow das dann zu machen.
Genau, richtig. Und so läuft es eigentlich bis jetzt noch. Wir planen die ganze Zeit, wir wollen Lagerbestand. Haben uns immer wieder nicht verkalkuliert, aber wir kaufen oder wir bauen nach wie vor sehr, sehr konservativ und wollen kein extremes Risiko. Oder ich persönlich bin irgendwie da noch sehr risikoavers und finde dieses organische Wachstum ganz schön, dass wir wirklich aus dem Cashflow gerade sagen können, jetzt bauen wir wieder Fahrräder. Wir haben genug Geld gerade, dass wir wieder welche bauen. Und hoffentlich haben wir irgendwann einen Lagerbestand. Das ist so das große Ziel. Durch Corona wurde das so ein bisschen zerschossen. Glücklicherweise in unserem Fall. Aber da war einfach Produktionsplanung ein bisschen schwierig.
Was meinst du mit glücklicherweise?
Also, dass die Fahrradnachfrage einfach ein bisschen hoch war in der Zeit jetzt. Und da waren wir irgendwie einer der Profiteure wahrscheinlich aus Versehen, dass da auch ein paar mehr vielleicht verkauft wurden, als wir erwartet hätten. Und dementsprechend haben wir im Sommer nicht den Lagerbestand, sondern wir liefern Fahrräder eben jetzt aus, die schon vor 2 Monaten bestellt wurden. Also haben wir immer noch so eine leichte Vorbestellungsphase gerade.
Ja, auf Corona wollte ich eh noch zu sprechen kommen. Also das heißt, du hast es jetzt schon beantwortet, dass die Nachfrage wahrscheinlich ein bisschen höher war, aber die ganze Logistik und Herstellung und Lieferung war doch wahrscheinlich deutlich schwieriger, oder?
Genau.
Oder davon betroffen.
Ja. Total schwieriger, zum Teil auch teurer. Preisverhandlungen waren absolut nicht mehr möglich. Also auch wenn man irgendwie langsam mal sich dran machen konnte, sich bessere Konditionen zu beschaffen, egal an welcher Seite, Logistik und so, wo auch immer. All das ist natürlich eingefroren worden, weil es hat der Teilekampf begonnen. Also jeder braucht Teile, jeder braucht Fahrräder und so weiter, Kapazitäten. Und klar, da waren wir nicht gefeit vor, da mussten wir auch drum kämpfen und haben aber zum Glück eben eine relativ riskante Bestellung im Frühjahr getätigt. Das heißt Bestellung, wir haben Bikes produziert im Frühjahr und eben bei Teilelieferanten bestellt. Das wäre eine große Stückzahl gewesen, wäre ein großes Risiko gewesen, durch Corona zum Glück machbar auf jeden Fall und hilft uns jetzt, dass wir die Fahrräder im Sommer pünktlich rauskriegen.
Ab welchem Zeitpunkt konntest du das denn vollberuflich machen, Sushi Bikes? Also ich gehe mal davon aus, dass du das jetzt hauptberuflich machst.
Gott sei Dank darf ich es hauptberuflich machen gerade, genau. Ja. Aber ich habe zum Launch oder 2 Monate vorher habe ich einfach gesagt, ich brauche irgendwie, und das wieder zum Thema Startbudget, ich muss meinen Werkstudentenjob ersetzen, weil der stört mich gerade noch ein bisschen, den ich so parallel dauernd laufen hatte, remote, aber der musste weg, ich konnte nicht mehr diese Zeit aufbringen. Also habe ich irgendwie von Anfang an so, das waren glaube ich 800 Euro, die ich mir gezahlt habe, aber Hauptsache ich konnte meine geringen Lebenshaltungskosten decken. Ja. Und zu dem Zeitpunkt habe ich es mehr oder weniger hauptberuflich gemacht, weil das war halt dann einfach mein Gehalt. Ich habe zwar da nicht mehr wirklich aktiv studiert, sondern habe nebenbei meinen Master noch fertig gemacht, neben diesem Launch gezählte. Da war das so ein sanfter Übergang. Und ich musste nicht sagen, ich muss jetzt hier eine Family ernähren und brauche 3,5 im Monat, sondern es hat sich ganz, ganz langsam entwickelt und ist auch nach wie vor in einem sehr, sehr geringen Maß, weil ich es einfach so genieße, dass ich mich finanzieren kann und sonst niemand finanzieren muss. Das ist noch sehr angenehm gerade,
ja. Aber das ist ja oft eben immer die Krux am Gründen, dass man oft so, je nachdem in welcher Situation man gerade ist, es entweder halt schafft, nebenher zu machen, dann aber halt ganz viel Freizeit opfern muss oder eben halt finanziell zurückstecken muss. Also glaubst du, dass da Deutschland einfach ein schlechtes Gründerland ist oder hast du das anders erlebt? Weil man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass Gründen hier nochmal eine Extrahürde ist in Deutschland.
Ich bin, glaube ich, in meinem Freundeskreis dafür bekannt, dass ich nicht so super positiv auf Förderungen und auf irgendwelche anderen Möglichkeiten zu sprechen bin, weil ich oft Hürden sehe, die nicht sein sollten. Also nehmen wir ein Exist-Gründerstipendium. Die haben sicherlich ihre Gründe, aber warum darf ich nicht gegründet haben, bevor ich Exist beantrage? Also, weil meine Mission bei Sushi war, ich gründe sofort, dann habe ich das hinter mir. Ich habe keine Haftung mehr oder beschränkte Haftung, wie es der Name schon sagt. So, das wollte ich hinter mir haben und damit habe ich mich disqualifiziert für Exist und sowas kann ich nicht verstehen. Oder in einigen Accelerators wurde ich permanent abgelehnt, einfach nur, weil ich die Rahmenbedingungen nicht eingehalten habe, indem ich alleine gegründet habe. Wieso ist das ein Ausschlusskriterium? Wieso erlauben wir nicht Solo-Gründern alleine mal so einen Weg zu gehen eine Weile? Oder wir erlauben es ihnen, aber wir helfen ihnen nicht dabei. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade, dass das schon ein Ausschlusskriterium ist, sondern und dann gar nicht erst die Idee angeschaut wird. Also sowas hat mich so ein bisschen frustriert und deswegen ging der Weg auch tatsächlich komplett ohne irgendwelche Förderungen. Ich habe irgendwann eine Crowdfunding-Förderung bekommen, bin aber nicht auf Kickstarter, sondern auf Shopify gegangen und musste sie komplett zurückzahlen. Also auch solche Geschichten, da hat dann meine Frustration, glaube ich, das Ende genommen und ich habe gesagt, ab hier versuchen wir es mit unserem Minimalbudget. Genau.
Ja, das ist schade, dass man das öfter so hört. Das müsste irgendwie einfach leichter sein oder offener sein, wie du schon gesagt hast, ohne diese Hürden, diese bürokratischen. Ja.
Vielleicht war ich auch einfach nicht smart genug für das Ganze, aber ich bin halt der Meinung, ich möchte ein Fahrrad bauen und ich möchte nicht den 9. Businessplan schreiben für eine Accelerator-Bewerbung oder für eine Exist-Bewerbung. So, das geht nicht. Irgendwo muss man fokussieren. Vor allem, wenn du nebenbei noch Geld verdienen musst, weil das hast du ja zu dem Zeitpunkt nicht.
Ja, als hätte man nicht genug Sorgen mit einer Firmengründung, genau. Ja.
Genau.
Bist du denn jetzt immer noch solo unterwegs, also im Sinne von Mitarbeitern oder Leuten, die im aktuellen Betrieb mitarbeiten?
Zum Glück nicht mehr. Also es ist jetzt, hat sich wunderschön entwickelt. Im Januar kam dann eben Vera dazu, die irgendwie hauptsächlich Marketing unterstützt hat, weil ich gemerkt habe, Sushi wird vom Marketing leben. Das ist extrem wichtig, das Produkt stimmt. Da haben wir die Qualität, die wir brauchen, die Logistik sitzt. Jetzt brauchen wir Markenbildung, das wird wahrscheinlich essentiell. Also habe ich da Unterstützung gebraucht. Aber viel wichtiger war mir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch jemand zu haben, der einfach als Sparringpartner daneben sitzt. Also ich war wirklich bereit, da sämtliche Modelle anzunehmen oder sämtliche Positionen zu formen. Hauptsächlich habe ich jemanden, der persönlich dazu passt, der mich da ein bisschen unterstützt bei der Reise, weil es ging diese 1,5 Jahre, aber dann habe ich jemanden gebraucht, der so neben mir einfach mithilft. Genau. Und dann hat sich so ein bisschen entwickelt. Jetzt sprechen wir 6 Monate später, nach diesem Januar 2020, grob, und sitzen gerade zu 12 hier im Büro. Insgesamt sind wir 14 Leute, 4 davon Vollzeit
Oh, wow.
inklusive mir, genau 7 Praktikantinnen und Praktikanten und 3 Werkstudentinnen. Nee, 3 Werkstudenten. Doch, eine Werkstudentin, sorry. Genau. Dass ich auch richtig gender, richtig. Genau, das ist gerade das Team. Und es ist eine sehr, sehr schöne Reise und ich bin jeden Tag dankbar dafür.
Ja, apropos Reise, wo geht's denn hin? Also ihr habt ja dann sehr One-Product-mäßig angefangen. Erstmal dieses Bike in zwei verschiedenen Farben und verschiedene Rahmenhöhen. Hat sich jetzt ja schon so ein bisschen erweitert. Wo siehst du denn deine Firma in den nächsten Jahren? Wo wollt ihr denn hin?
Da sprechen wir zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt, weil wir erst letzte Woche abgeschlossen hatten. Unsere ganze Strategieplanung so ein bisschen. Also, wie du sagst, wo wollen wir hin? Das wussten wir noch nicht so richtig, weil wir räumen ja die ganze Zeit nur hinter uns auf. Wir wollen das erfüllen, was wir an Bestellungen haben. Wir wollen diesen Backlog endlich wegbekommen. Wir wollen die Leute happy machen mit dem, was sie bestellt haben. Aber irgendwann gilt es halt schon, nach vorne zu schauen. Und wir haben uns jetzt einfach mal so ein bisschen so ein Statement versucht zu formulieren für die Zukunft. Und das beginnt einfach mit, was würde fehlen, wenn Sushi nicht mehr da ist? Vielleicht behalte ich es mir auch dabei noch vor. Ich glaube, wir launchen das jetzt demnächst und dann zeige ich es mal. Aber es geht im Groben und Ganzen um wir wollen Menschen bewegen, sich bewegen lassen. So. Und das kann sich auf sehr viel ausweiten. Wir wollen immer eine smarte, moderne, aber trotzdem simple Lösung sein. So, das ist damit drin verpackt. Und ich sage es jetzt einfach auf Deutsch, so deutlich einfacher als dieses komische englische Statement. Aber und im letzten Moment wollen wir aber auch immer diese große Mobilität challengen. Also das kann man auf kleiner Ebene machen, wie wir jetzt irgendwie E-Bikes challengen. Hey, müsst ihr so teuer sein? Hey, müsst ihr so schwer sein? Irgendwie so in die Richtung. Das kann aber auch ganz, ganz groß werden auf, hey, Städte, müsst ihr autoorientiert sein oder können wir nicht irgendwie diese Pop-up-Bike-Lanes, die wunderbar sind, mal ein bisschen beibehalten? also was auch immer das in Produkten bedeutet. Und auf dem Weg dorthin wird einiges passieren, in Form von Produkten vielleicht, aber das gilt jetzt für uns rauszufinden. Da gibt es jetzt noch keine richtige Roadmap, sondern sehr, sehr viele Konzepte und sehr, sehr viele lustige Ideen.
Also ihr seid nicht eine Fahrradfirma, sondern eine Mobilitäts- oder eine modern denkende Mobilitätsfirma. Ja.
Ich würde es mir gerne so offen halten, aber das Fahrrad hat mein Papa schon immer gesagt und es ist so witzig, dass es jetzt wieder zusammenpasst und dass ich jetzt irgendwas mit Fahrrädern mache. Das war ja gar nicht geplant, aber er hat mir schon als Kind gesagt, als wir irgendwie unsere Ferntouren gefahren sind, hey Bur, das Radl ist die beste Erfindung der Welt. Und es ist sehr, sehr schön, wenn wir diese beste Erfindung der Welt noch ein kleines Stück besser machen können. Das ist so mein persönliches Ziel.
So ein paar Schwierigkeiten und Sachen, die du überwinden musstest, hast du ja schon erzählt gehabt. Ich finde es immer super spannend, wo ist denn so dieser Moment gewesen, wo du auch mal gehadert hast mit der ganzen Idee, wo du vielleicht gesagt hast, oh, ist vielleicht doch nicht der richtige Weg, weil genau das sind ja immer die Momente, finde ich, wo man dann auch sich formt oder was lernt oder wo sich dann auch immer was draus formt. Hast du da so Schlüsselmomente gehabt?
Ich glaube, wenn man diese Reise mehr oder weniger alleine im operativen Antritt. So, da ergeben sich sehr, sehr viele, die auf persönlicher Ebene passieren. Also man kommt wahnsinnig oft so an persönliche Grenzen, wo du dir denkst, hier muss ich jetzt schon wieder eine Entscheidung treffen, die irgendwie krass sein könnte. Klar habe ich irgendwie Sicherheit bekommen und Meinungen von überall, aber am Ende liegt die Entscheidung bei mir. Ich glaube, am Ende sind zum Glück sehr, sehr viele gut gegangen. Aber mit jeder wächst man so ein bisschen und mit jeder habe ich auch so ein bisschen Mut gewonnen, glaube ich. Das war wichtig. Wie ich dir vorhin erzählt habe, ich sitze in diesem Raum ganz alleine und habe Angst, dass wir kein Fahrrad verkaufen. So. und weiß gar nicht, was passiert. Und das hat auch mit fehlendem Mut vielleicht zu tun oder mit fehlendem Selbstvertrauen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, glaube ich, da ist auf der Reise sehr, sehr viel passiert. So mit falschen Entscheidungen lerne ich viel und habe dadurch Mut. Mit richtigen aber auch. An konkreten Dingen kann ich es wahrscheinlich nicht festmachen, aber wahrscheinlich das Exemplarischste ist das, was ich ganz am Anfang erzählt habe mit dem gestohlenen Bike, dass man daran wachsen muss, auch wenn ich das nicht glauben konnte. So, und alles zusammengebrochen ist und ich sofort gesagt habe, das war's, dieses Projekt ist vorbei.
Aber auch ein schönes Symbol, dass es dann als Happy End wieder zurückkam, so finde ich.
Ja, deswegen hängt es auch heroisch an der Wand. Ja.
Wollte ich gerade sagen, im Museum dann so in 100 Jahren wird man dann sagen, das ist das der Moment gewesen, das geklaute E-Bike, genau.
Ja, genau.
Aber dann lass es mich anders formulieren. Was würdest du dir denn selber raten jetzt in deiner Gründungsphase, wenn du jetzt mit dem heutigen Wissen rangehst? Was würdest du denn anders machen?
Ja, da sollte ich mir wahrscheinlich irgendwann mal Zeit nehmen, um zu reflektieren und mir zu denken, was lief denn wirklich nicht so dolle auf dem Weg. Da gab es ganz, ganz viele kleine Sachen. Ich glaube, lass mich so rumformulieren, was wahnsinnig gut lief, ist so ein Umfeld zu schaffen, das einem extrem wertvolle Tipps gibt. Also neben Joko sind irgendwie noch zwei Mentoren dabei, die selbst schon sehr groß gegründet haben und da sehr, sehr viele Punkte beigesteuert haben. Und ich glaube, ohne die beiden oder ohne dieses Dreiergespann um mich herum wäre wahnsinnig viel schiefgegangen. Da hätte ich wahnsinnig viel falsch entschieden und oft in die falsche Richtung gelenkt. Also Tipp hieraus ist, ich würde es wieder machen wahrscheinlich, aber sich ein extrem starkes Umfeld holen. Was würde ich anders machen? Ich glaube, schneller einen Sparring-Partner holen. Muss gar nicht ein Co-Founder sein. Es kann auch im privaten Umfeld jemand sein, der einfach auch versteht, was Gründung bedeutet oder der versteht, der einen wieder aus so einem Loch holt. So, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Das hätte ich vielleicht früher machen sollen, dann wäre der Weg ein bisschen entspannter gewesen. Und am Ende mit ein bisschen mehr Zuversicht an alles rangehen. Das, glaube ich, wäre auch was ich gerne gemacht hätte oder was ich beim neuen Projekt machen würde, ohne dabei aber diese für Startups oft etablierte Arroganz zu entwickeln. Die gefällt mir überhaupt nicht. Wenn man auf Startup-Messen ist, das will ich jetzt nicht allen unterstellen, aber es gibt so ein paar Kandidaten, wo es irgendwie schon hervorsticht, dass extrem mit Selbstbewusstsein um sich gesprüht wird und da einen schmalen Grat zu finden, glaube ich, zwischen ich bin nicht niemand, aber ich bin auch nicht der König hier.
Ja. das Thema Marketing und PR und so, da hast du ja auch schon gesagt, dass das eine Marke ist, die sehr stark darüber getrieben wird. Also das Produkt muss natürlich gut sein. Das ist ja, glaube ich, die Grundlage erstmal. Man kann auch, glaube ich, mit dem besten Marketing keine schlechten Produkte groß verkaufen. Was sind denn da so deine Ansätze oder wo wollt ihr denn da, wollt ihr da auch den Markt revolutionieren quasi oder was ist da jetzt eure Strategie?
Du, wir haben ganz viele spannende Ideen für Marketing, aber ob das Revolution wird, weiß ich noch nicht. Bisher haben wir es, glaube ich, noch nicht gemacht. Was wir natürlich am Anfang extrem gespielt haben, ist, dass Joko mit an Bord ist. Das ist ja die logische Konsequenz irgendwie. Das hat auf ganz vielen Ebenen polarisiert und das haben wir mitgenommen, vor allem in Presse. Also es war einmal ein Umweltthema, was natürlich aktuell sehr, sehr wichtig ist. Es hat mit Mobilität zu tun und damit macht man sich schon zwei Bereiche auf, die nicht so super naheliegend waren. Also wir waren ja nicht nur in Bike-Zeitschriften, sondern eben auch in Mobilitätszeitschriften. Dann ist es aber auch irgendwie designmäßigen Schocker gewesen für manche. Es war plötzlich ein Lifestyle-Fahrrad und die ganze Marke war eigentlich vom Lifestyle aufgebaut. Also waren wir auch da irgendwie relevant und am Ende ist auch Joko einfach polarisiert. Da wird gerne drüber gesprochen, gerne berichtet. Also haben wir das als erste Karte gespielt und haben sehr, sehr lange, ich glaube bis Anfang 2020 eben, also bis Anfang dieses Jahres, kein Geld für Marketing ausgegeben, so richtig. Also kein Geld für Paid Advertisement auf Social Media, so, sondern haben von Presse gelebt, von irgendeinem kleinen Event, sowas. Also das waren die Marketingkosten. Und sind dann erst im Frühjahr mit wirklich mal Facebook-Werbung rausgegangen, auch mit sehr, sehr kleinen Budgets. Also da kann ich noch nicht behaupten, dass wir einen riesen Marketing-Stunt hingelegt haben, außer vielleicht so rumgedreht, dass wir eben kein Marketing gemacht haben. Das ist auch irgendwo ein Stunt, glaube ich, dass man sagt, wir waren Focus on PR und das hat gut funktioniert. Ist aber halt natürlich leider kein Tipp, den ich jedem Startup geben kann. Also ich kann jetzt nicht ein Startup beraten und sagen, ja, mach PR ohne Ende, weil ich glaube, das fällt schon deutlich leichter, wenn ein prominentes Zugpferd mit dabei ist.
Ja, und auch bei eurem Produkt, was natürlich auch was Politisches hat, so ja, Energiewende und so, da ist es auch leichter, würde ich jetzt sagen, PR zu machen, als wenn ihr jetzt ein anderes Produkt gemacht hättet, was jetzt nicht so dieses aktuelle Thema aufgreift, gerade in den Debatten um Klimaschutz und so weiter. Aber das ist ja auch was verläuft wieder. Also das ist ja, solange das Produkt neu ist, hat man da eine PR-Möglichkeit, aber das wird ja dann in den nächsten Jahren dann wahrscheinlich auch wieder abnehmen, deutlich.
Genau. Und da gilt es jetzt einfach, die schöne Brücke zu machen zwischen der organischen Werbung, die wir bisher genossen haben und jetzt aber auch mal in Richtung ausgeben, Geld ausgeben, dass wir aktiv sind da in der Richtung. Und da ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig, sich einfach so ein bisschen treu zu bleiben und immer noch versuchen, als sympathische und junge Firma, die wir halt irgendwie auch sind, glaube ich, wir sind hier ein Mini-Team in München und kein Riesenkonzern, der jetzt hier Riesen-Media-Budgets hat und das raushaut, so mehr oder weniger. Und das versuchen wir nach wie vor zu spielen, dass wir schöne Instagram-Stories machen, dass wir Leute mitnehmen im Büroalltag. All das ist, glaube ich, noch viel, viel wichtiger zusätzlich zu diesem, was wir da an Werbung schalten. Das ist sehr, sehr gering.
Jetzt seid ihr als reine E-Commerce-Firma gestartet, natürlich halt direkt über einen Online-Shop, über Vorbestellungen und so. Aber es ist ja auch ein Produkt, was sehr haptisch ist, was man vielleicht auch mal einfach ausprobieren muss. Du hast ja auch gesagt, bei deinen Prototypen haben die Leute das in dem Moment gesagt, wo sie selbst gefahren sind. Habt ihr da auch Ideen und Pläne, das dann quasi jetzt irgendwie Handelsketten in die Läden reinzukriegen, Pop-Up-Stores zu machen oder so?
Ja, wir überlegen in alle Richtungen. Unser Motto ist da gerade How to Scale Probefahrten. Das ist unser Passwort dafür. weil wir die natürlich vom Büro hier aus anbieten. Wir haben Partner jetzt in großen Teilen Deutschlands, also zumindest in einigen Großstädten, da kann man es testen, weil die Conversion Rate, ich will sie jetzt nicht wirklich in Ziffern nennen, ich glaube, das sollte ich nicht tun aus Vertraulichkeitsgründen, aber die ist extremst hoch, wenn jemand auf dem Fahrrad saß. So, es lohnt sich fast jedes Event, wenn Menschen damit fahren. Das ist einerseits ein Riesenpunkt für unser Produkt, andererseits auch ein Riesenpain, weil dieses Produkt auch so sperrig ist. Das kannst du nicht einfach in den Laden stellen und sagen, hier, probiert das Ding aus, sondern man braucht gute Partner, die das auch pflegen, die damit umgehen können. Da hängen einige Sachen dran. Deswegen gilt es, vorsichtig auszurollen, aber ich glaube, wir sind langsam auf einem guten Weg und arbeiten jetzt eben auch mit, da wird im September wahrscheinlich was kommen, also sehr, sehr bald, dass wir da in verschiedenen Showrooms vertreten sind, kurz sind keine Pop-Up-Stores, aber da wird es irgendeine Art Kooperation geben und dann kann man hoffentlich dort auch Fahrräder testen, das steht noch alles in den Sternen, so ein bisschen.
Du hast ausrollen gesagt, haha.
Okay. Oh Gott. Ja. Das war der zweite, glaube ich.
Also. Ja, zwei sind erlaubt, aber vertraglich sind mir zwei schlechte Karlauer pro Podcast zugesagt. Nein. Ja, und so ein Produkt, wie ihr das habt, ist ja natürlich auch schwerer, so per Probe zu verschicken. Also wenn man jetzt irgendwie Turnschuhe vertreibt, kann man sagen, ich schick's euch zu, probiert's an, wenn nicht, schick's zurück. Das ist ja bei so einem Fahrrad jetzt auch irgendwie als Sperrgut wahrscheinlich irgendwie zu verschicken oder so, ist auch nicht so ideal, gell?
Ja, Versand ist total ekelhaft, also nicht schön, ja. Und vor allem wollen wir das Fahrrad auch perfekt aufgebaut und perfekt justiert anbieten. Das ist natürlich auch so ein Ding. Ich glaube, wenn du es kurz Probe fahren willst, hast du keine Lust, irgendwie erstmal die Bremsen einzustellen, 10 Minuten, auch wenn es relativ schnell geht, aber das willst du ja nicht machen, du willst sie draufsetzen und fahren, damit du die coolste Experience hast. Und das muss sichergestellt werden, genau. Deswegen ist es leider nicht so super easy. Und so eine Garantie wäre natürlich cool, dass du sagst, hey, bestellst du nach Hause, fahrst Probe und schickst uns wieder, wenn es dir nicht gefällt. Mhm. Das könnten wir machen, aber das geht nicht, wenn wir unseren Ansatz so fahren. Wir leben davon, dass wir organisch wachsen. Deswegen finanzieren wir alles vorsichtig und können nicht mit Geld um uns werfen. Und sowas wäre im Zweifel, wenn es schief geht und die Retourenrate hoch wäre, was gerade nicht passen würde zur Conversion Rate, so, aber es kann natürlich passieren und das Risiko ist einfach brutal.
Ja, bei dem Versand, klar. Schwer zu kalkulieren, ja. Genau. Ja, wunderbar. Also sushibikes.com, da kann man sich eure Produkte anschauen und bestellen. Wie sieht es momentan aus? Wie lange muss man rechnen, wenn man ein Bike bei euch bestellen möchte?
Es schwankt. Aktuell, wenn dieser Podcast rauskommt, wahrscheinlich, schwierig, September bis November irgendwo in der Range. Am besten einfach auf unserer Website nachschauen, dann ist es sehr zuverlässig. Es bewegt sich gerade sehr viel. Wir bauen fleißig und hoffen bald alle versorgen zu können, aber es wird höchstwahrscheinlich nach September geliefert.
Sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr aufschlussreich, sehr interessant. Vielen Dank für deine Einblicke in dein Unternehmen und deine Gründerstory und vielen lieben Dank, dass du hier warst.
Ja, danke dir, Manu. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass da so ein Interesse dran ist, aber ich freue mich über jede Frage zu der Firma und es hilft mir auch zu reflektieren manchmal. Ganz lieben Dank. Ciao, ciao.
Das war's für heute mit dem Podcast. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen könntet. Das hilft uns dabei, dass mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Vielen lieben Dank. Und wenn ihr selbst vielleicht mal einen Shop starten wollt, dann schaut vorbei auf shopify.de/kostenloser-test. Dort könnt ihr euren eigenen kostenlosen Shop starten und eine Testphase ausprobieren. Und wer weiß, vielleicht seid ihr dann in Zukunft auch bald zu Gast in diesem Podcast. Ich würde mich freuen. Viel Erfolg!